Namaste, herzlich willkommen, ihr Lieben, zum Yoga Coach Podcast mit Saraswati, dein Podcast zum Thema Yoga Philosophie und Persönlichkeitsentfaltung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Yoga Coach, unserem Podcast. Wir haben in der letzten Folge über Tantra geredet und reden heute über das Thema sexuelle Enthaltsamkeit. Wie das zusammenpasst, weiß ich noch nicht. Das finden wir zusammen raus. Und die Lösung hast du, Saraswati, ne? Namaste, herzlich willkommen.
Namaste, schön, dass du da bist, dass ihr da seid. Also wir haben ja im Yoga diese unterschiedlichen Strömungen. Letztes Mal haben wir über Tantra-Yoga gesprochen und Hatha-Yoga, so wie wir das hier im Westen praktizieren, ist eine Strömung, die aus dem Tantra-Yoga, aus dem Tantra-Yoga irgendwann herauskristallisiert wurde, hauptsächlich von männlichen Yogis, die sich eher im Zügeln der Sinne geschult haben und sich darauf konzentriert haben, alles in sich zu finden und nicht im Außen zu suchen. Und da haben die eben die Methode von Brahmacharya mit erfunden und die gehört zu einem unserer fünf Yamas im Raja-Yoga nach Patanjali.
Okay, und die Yamas, das war nochmal der Umgang mit anderen Menschen, also genau. Die Ethik, richtig?
Ja, genau, ist die Ethik im Umgang mit anderen Menschen. Mhm. Und hat der Yogi einfach festgestellt, dass es Sinn macht, sich damit mit seiner sexuellen Energie auseinanderzusetzen, weil es in irgendeiner Form Stress macht, wenn man sie nicht leben kann.
Echt?
Also wenn man es, ja, die eine oder andere sollte das schon gemerkt haben.
Na, ich habe gerade an die ganzen Nonnen gedacht und die ganzen Mönche, die sehen das vielleicht ein bisschen anders.
Oh, die werden schon ihr Thema damit haben und ich bin sicher, dass sie ihre Methoden haben, ihre sexuelle Energie zu transformieren. Dabei muss man wissen, dass sexuelle Energie das Gleiche ist wie Lebensenergie. Das heißt, es wohnt uns einfach inne, eine sexuelle Energie zu haben. Ja, also dieses Thema der Fortpflanzung, das ist ja etwas, das können wir ja nicht von uns trennen. Das gehört ja einfach zu uns. Schon allein da schwingt ja eine Energie mit, die bestreben hat, in einen sexuellen Austausch zu gehen. Mhm. Und von daher denke ich, wird es jedem Menschen aufgefallen sein, wenn er länger mal abstinent war, also Brahmacharya bewusst oder unbewusst praktiziert hat, dass er in irgendeiner Form Stress bekommt. Oder es gibt ja tatsächlich auch in der Psychologie Studien dazu, dass ein Mensch, der zu wenig Sex hat, dazu neigt, Depressionen zu bekommen oder zumindest eine Traurigkeit zu empfinden oder Einsamkeit. Mhm. Von daher denke ich, kennen das auch Pfarrer, die im Zölibat leben, schon auch sehr gut, diese Thematik. Und der Hatha-Yogi, der sagt im Gegensatz zum Tantra-Yogi, ich möchte nicht durchgehen durch die Sexualität, sondern ich möchte es für mich transformieren. Ich möchte schauen, wie ich meine sexuelle Energie so konstruktiv umleiten kann, dass es zum Beispiel mein Herz ganz weit öffnet und ich ganz weit in die Liebe komme, ohne dass ich ständig diesen Drang habe, wann habe ich Sex, mit wem habe ich Sex und. Das sind Gedanken, die viele Menschen bewusst oder unbewusst sehr, sehr häufig haben. Mhm.
Und was ist mit den Wechseljahren und im hohen Alter? Verändert sich das dann?
Wenn man meint, dass sich das dann verändern muss, verändert sich's vielleicht. Oder natürlicherweise verändert es sich vielleicht, weil man vielleicht für sich gesagt hat, ich bin da durchgegangen, ich habe eigentlich alle Erfahrungen gemacht, die ich machen wollte, und das ist für mich jetzt einfach nicht mehr wichtig. Aber es gibt ja sehr wohl auch Senioren, die ihre Sexualität bis ins hohe Alter leben und leben wollen. Man weiß ja von Dementkranken, dass die mitunter eine hohe sexuelle Energie entwickeln und sehr rege im Austausch sein wollen. Also ich habe das schon in einem anderen Podcast sehr interessiert gehört von jemand, der ein Seniorenheim leitet, der sich mit dieser Thematik auseinandersetzt, der dann durchaus wie sagt man denn dazu, Kuschelzimmer, Sexzimmer, keine Ahnung, bereitstellt, weil ja Senioren oft auch zu zweit in einem Raum sind oder so. Oder das, da geht da eine Tür auf, Tür zu, dass man einfach weiß, okay, wenn die in dem Raum sind, haben die da ihre Privatsphäre.
Echt?
Ja, also ich glaube, es gibt da nicht unbedingt eine Altersbegrenzung, obwohl, also keine Ahnung, ich glaube, es ist vielleicht auch Typsache.
Ich stelle noch eine Spezialfrage, dann kommen wir wieder zurück zum eigentlichen Thema. Aber wenn eine Frau in Wechseljahren ist und dann nicht mehr so viel Energie hat und so, also generell auch durch die hormonelle Umstellung, dann, dann weiß ich nicht. Also dann, das ist ja noch, ich frage das deswegen, weil du das vorhin so zugespitzt hast auf das Thema Fortpflanzung, was sich ja nur in gewissen Lebensphasen stellt.
Ach so. Ja, also, der herkömmliche Sex kostet Energie, aber so wie wir es beim Tantra-Podcast besprochen haben, beim Slow-Sex oder beim tantrischen Sex bekommst du Energie. Und eigentlich für eine Frau in den Wechseljahren wäre das, glaube ich, ganz interessant, Slow-Sex zu haben. Also dieser Sex der Stille ohne Anstrengung, ohne etwas beweisen zu müssen, sondern einfach nur über die Liebe des Partners genährt zu werden. Ich glaube, da weiß ich nicht, ob da die Frauen wirklich Nein zu sagen würden. Mhm. Im Übrigen ist aus tantrischer Sicht die Libido von Frauen sowieso viel höher als die von Männern. Und das nimmt mit zunehmendem Alter tendenziell eher zu als mit jungen Jahren, weil viele Frauen erst in ihre sexuelle Lust und in ihren Körperbezug mit dem Alter kommen. Also man kann jetzt sagen, umso älter sie wird, umso mehr steigt die Libido. Aber jetzt im Vergleich zu eine 20-Jährige wird nicht so eine hohe Libido haben wie eine 40-Jährige. Mhm. Während es bei Männern tendenziell andersrum ist.
Hast du gerade gesagt, dass 40-Jährige alt sind?
Nee, im Vergleich zu einer 20-Jährigen. Im Vergleich zu einer 20-Jährigen.
Glück gehabt.
Nein, 40-Jährigen.
Okay. Okay, aber zurück zum Stück. Wie passt das denn jetzt zur sexuellen Enthaltsamkeit?
Also die Yogini oder der Yogi, die sich mit Brahmacharya beschäftigen sich eigentlich überhaupt mit der Selbstbeherrschung. Da geht es jetzt nicht primär um sexuelle Enthaltsamkeit, sondern es geht eigentlich darum, dass wir ja oft Dinge haben, wo wir uns nicht beherrschen können. Ob das jetzt die Schokolade ist oder ob das Alkohol ist oder ob das Sex ist, das spielt vielleicht gar keine Rolle. Aber bei so, oder auch Nahrung an sich. Und eben Nahrung und Sex, das sind ja Sachen, wo man sagt, das gehört irgendwie zum Leben dazu. Und da ist manchmal das gar nicht so genau spürbar, wie abhängig man davon ist. Und gerade Frauen, aber bestimmt auch Männer, machen ihre Sexualität, verknüpfen ihre Sexualität mit anderen Dingen. Zum Beispiel über die Definition, wie attraktiv ich mich finde oder wie sehr ich mich als Frau empfinde oder wie begehrenswert ich bin. Und dann wird ja mein Selbstwert darüber aufgebaut, ob ich Sex habe oder nicht Sex habe oder wie ich Sex habe oder mit wem oder wie auch immer. Und da die Yoginis und die Yogis sich ja immer mit Freiheit beschäftigen und damit beschäftigen, unabhängig zu sein, ist das schon auch ein Thema, das sich lohnt, genauer anzuschauen. Und du kannst es nur genauer anschauen, wenn du dir vornimmst zu sagen, okay, ich verzichte jetzt mal ganz bewusst mindestens ein Jahr auf Sex.
Dann habe ich dann weniger Energie und werde dann depressiv?
Im klassischen Sinne könnte das passieren, aber das ist ja ein sehr bewusster Vorgang dann. Mhm. Und da geht es um Schattenanteile, die man sich dann anschaut, die dann ja erst zutage kommen, wenn man eben die Kompensation nicht mehr hat.
Du meinst jetzt zum Beispiel den Selbstwert, also die Bestätigung,
ja,
die man sich da, mhm, vielleicht holt.
Ja. Also mein Gefühl von geliebt zu werden, zum Beispiel über die Häufigkeit der Sexualität zu definieren. Ja, das ist ja etwas, was vielleicht so unterbewusst abläuft, dass ich es gar nicht mitbekomme.
Ja.
Aber dann bin ich an der Stelle ja nicht frei. Und wenn ich mal wirklich ein Jahr auf Sex verzichtet habe, dann weiß ich, wovon ich spreche, was. Dann weiß ich genau, was ich geknüpft habe, welche Idee ich an meine Sexualität geknüpft habe, welche Abhängigkeiten ich dran geknüpft habe und kann die dann ganz bewusst auflösen über die Meditation, über die Auseinandersetzung mit der Grundthematik, die dahinter steht.
Die einem dann in dieser Phase bewusst wird.
Ja.
Okay, und meditieren dann, egal welche Meditation, oder gibt es da spezielle?
Also die körperliche Meditation sind natürlich immer gut. Dann Tantra, Osho, Kundalini-Meditation, Gehmeditation, alles Mögliche, was mit dem Körper einfach zu tun hat, um diese sexuelle Energie umzuleiten. Atemtechniken gehören dazu. Also man kann sich vorstellen, dass dann umso weniger Sex ich habe, umso mehr ich mich darauf konzentriere, umso mehr häuft sich im Prinzip dieser positive Pol im Becken an, also umso energiereicher werde ich da eigentlich, aber die Energie staut sich da ja dann, weil ich, wenn ich keinen Sex habe, dann kommt es ja nicht ins Fließen, dann staut die sich und dann kann es dazu führen, oh, jetzt habe ich nur noch Gedanken zum Thema Sex, wann habe ich das nächste Mal, dann beeinträchtigt mich das ja auch in meiner Freiheit. Und dann würde ich über Atemtechniken schauen, dass ich die Energie, die sich im Becken angesammelt hat, nach oben ziehe, ins zum Beispiel Herzchakra oder durchs Energiesystem durch, mhm, damit ich wieder einen Ausgleich bekomme.
Okay, und du hast eingangs gesagt, dass Männer das erfunden haben oder auch die Idee kam?
Ja, ich denke mal, dass dadurch, wie wir es beim Tantra-Yoga besprochen haben, dass die Männer ja von Natur aus tendenziell ihren positiven Pol, also ihren aktiven Pol im Becken haben, in ihrem Sexualorgan, dann bedeutet es ja, dass sie von Grund auf tendenziell eher Lust auf Sex haben als Frauen. Also, dass die meisten Frauen tendenziell leichter damit zurechtkommen, lange Phasen ohne Sexualität auszuhalten, ohne dass sie Stress bekommen, als Männer. Aber das ist auch wieder nur so mal pauschal rausgeschmissen. Es gibt auch solche Frauen und auch solche Männer. Also ich habe nicht selten Frauen bei mir in den Coachings, die darüber erzählen, sie hätten gerne mehr Sex, aber der Mann möchte nicht. Also von daher, das ist vielleicht auch ein Klischee.
Mhm. Ja, das kommt wahrscheinlich sehr auf den Menschen an.
Und auf das Alter des Mannes und der Frau, wie gerade benannt.
Okay, je älter, desto höher das Bedürfnis.
Ja. Mhm. Also denk das Frau. Ja, also wenn du mal 50-jährige Frauen hörst, also es gibt ja auch wirklich berühmte Frauen, so die dann so sagen, ja, jetzt habe ich das endlich für mich ablegen können, dauernd irgendwem gefallen zu müssen. Und jetzt konnte ich das endlich mal ablegen, mich irgendwie unzulänglich zu fühlen in meiner Körperlichkeit, in meinem Sein. Und dann fangen die erstmal richtig an, ihren Körper zu genießen und zu feiern. Und eine Frau, die ihren Körper feiert und genießt und die keine Hemmungen mehr hat und kein Gefühl mehr hat von wegen, oh, da ist ein Fettpolsterchen zu viel und da sind meine Brüste nicht perfekt genug. Ja, wenn die das mal abgelegt hat, dann geht die ja eine viel befreitere Sexualität, als das vielleicht so eine ganz junge Frau macht, die irgendwie voller Komplexe ist. Leider bringt unsere Gesellschaft tendenziell eher solche junge Frauen hervor, die nicht eins sind mit ihrem Körper. Logischerweise können die keine lustvolle Sexualität leben.
Mhm. Ja, stimmt.
Und ich sag mal, eine 50-jährige Frau ist vielleicht schon durch unterschiedliche Phasen in ihrem Leben, durch den Prozess von Brahmacharya gegangen. Die hat es vielleicht gar nicht so benannt. Aber die hat vielleicht in einer Beziehung sogar auch gelebt, in der kein Sex gelebt wurde. Also hat sie sich schon damit auseinandergesetzt, wie fühlt sich das an und was habe ich da rein projiziert, was nicht gut war. Die hat das für sich vielleicht schon aufgelöst und ist da eigentlich in zutiefst yogischen Prozess gegangen, ohne es zu merken. Und das ist sehr, sehr heilsam und sehr, sehr befreiend. Und natürlich befreit es dann hinterher so, dass wenn so eine Person, die durch diesen Prozess durch ist, Sex lebt, dann lebt sie das aus einem Genuss heraus, aus einer Freude heraus, aber nicht aus einem Müssen heraus, aus einem Bestreben heraus. Mhm. Und für Männer andersrum ist das auch sehr befreiend. Mir erzählen Männer, dass sie, wenn sie eine schöne Frau an der Straße vorbeilaufen sehen, müssen sie sofort an Sex denken. Das ist ja auch zutiefst unfrei. Und dem Yogi fällt es natürlich auf und er arbeitet dann vielleicht auch über den Prozess von Brahmacharya so an sich, dass er das ablegen kann. Und da habe ich mich auch schon mit Yogis drüber unterhalten, die gesagt haben, hey, das ist die komplette Befreiung für mich, dass ich mich mit einer attraktiven Frau unterhalten kann und nicht einmal an Sex denke. Mhm.
Wenn du dich mit Yogis unterhältst, die, die diesen Prozess schon durchgemacht haben, abgesehen von, sie können jetzt mit attraktiven Frauen reden, was macht das noch mit denen? Was hast du aus den Gesprächen mitgenommen?
Ja, dass sie keine Abhängigkeit mehr Frauen gegenüber empfinden. Mhm. Das ist ja auch gut. Mhm. Weil dieser Machtkampf, der unter Männern und Frauen oft entsteht ja daraus, aus diesem Gefühl der Abhängigkeit heraus.
Inwiefern?
Ja, dass eine Frau tendenziell spürt, eigentlich will ich was vom Mann, nämlich Sex. Und der Mann vielleicht spürt, er will eigentlich was von einer Frau, tendenziell, nämlich Sex. Und in dem Moment, wo er oder sie das nicht bekommt, entsteht ja ein Haben-Wollen an einer Stelle. Und dadurch ist man ja empfänglich für Manipulation. In dem Moment, wo ich etwas haben möchte.
Und in Manipulation im Sinne von, ich bin dann bereit, alles für den Menschen zu tun?
Zum Beispiel, ja, gefällig zu werden. Also das kennt man ja vielleicht auch. Damit wird ja gearbeitet. Ich sage immer mal von beiden Seiten, damit wird ja gearbeitet auch. Aha. Auf unterschiedlichen Ebenen. Männer, würde ich meinen, die arbeiten anders damit als Frauen. Die haben einen anderen Hintergrund als Frauen.
Inwiefern?
Ich weiß nicht, also das ist ja auch wieder so was Pauschales, aber ich glaube, dass wenn Frauen an Sexualität, wenn die Sex wollen, wollen die auch Liebe und wollen die vielleicht auch Geborgenheit, vielleicht möchten sie auch eine finanzielle Absicherung. Ich glaube, Männer möchten das nicht so. Männer möchten verknüpfen damit vielleicht Bestätigung ihrer Männlichkeit oder ihres Egos oder dass sie noch jung sind, weiß ich nicht. Das ist so pauschal gesagt, das sind vielleicht Klischees, aber das wären so Ideen, die ich damit verknüpfen würde. Und beides ist ja nicht gut. Wenn man das bei sich feststellt, wäre ja gut, wenn man da eine Möglichkeit hat, das aufzulösen. Und Brahmacharya bietet diese Möglichkeit. Und sich selbst zurückzuwerfen auf seine eigenen Grundthemen, die dann ein anderer nicht mehr für mich kompensieren muss. Also, dass die Frau für sich erfahren darf, ich kann sehr wohl selbst dafür Sorge tragen, dass ich mich geborgen fühle, dass ich mich sicher fühle. Ich brauche keinen Mann dazu, der mir Sicherheit gibt. Ich brauche auch keinen Mann dazu, der mich finanziert, sondern ich kann mich selbst finanzieren und. Oder ich bin auch Frau, wenn ich keinen Mann habe. Zum Beispiel. Und der Mann kann für sich feststellen, dass er mehr ist als einfach nur ein Penis. Mhm. Ist ja auch schön. Mhm. Okay, das war jetzt gemein. Aber ich glaube, wir wissen alle, was ich mit meine.
Ja. Hast du auch mal mit Frauen geredet, die diesen Prozess durchgemacht haben? Empfinden die das anders als Männer? Also, weil du vorhin gesagt hast, Männer, die das durchgemacht haben, sagen, ja, jetzt kann ich mit einer attraktiven Frau eher reden ohne Hintergedanken. Macht das mit Frauen was anderes, auch im Hinblick auf Selbstwert? Gut, das haben wir jetzt schon mehrfach angekratzt, aber...
Also ich hab noch nie eine Frau sagen hören, dass sie, wenn sie sich mit einem attraktiven Mann unterhält, an Sex denkt. Habe ich jetzt noch nie gehört. Ich glaube, dass es das gibt. Ehrlich gesagt, ich gehöre manchmal auch dazu. Ja. Vielleicht beobachte ich mich auch nur genauer als andere oder bin ehrlicher. Ich halte das immer für Klischees, dass Frauen nicht an Sex denken, aber keine Ahnung. Ich kenne Frauen, die das schon sagen, dass sie ihr Frausein darüber definieren, ob sie Sex haben oder nicht, oder dass sie sich wirklich eher nur als Frau fühlen können, wenn sie sexuell bedient werden. Irgendwie, das ist für sie gekoppelt, Frausein, weil sie sich sonst im restlichen Alltag eher als Neutrum fühlen. So im Berufsleben werden wir ja vielleicht auch oft da reingedrängt, und das Thema der Gleichberechtigung in der Schule geht eigentlich auch in die Richtung, dass wir dahingehend erzogen werden, uns als neutral zu fühlen, weder als Mann noch als Frau. Und irgendwann macht es ja. Und dann, wenn es dann nur dieser kleine Moment, sage ich jetzt mal, im Alltag einer Frau ist, dass sie sich als Frau fühlt in der Sexualität, weil da ist es ja dann gefragt, dann wäre das doch ein sehr kleiner Teil, oder? Und dann, ich glaube, das ist eher ein Thema, was dann Frauen beschäftigt. Wie kann ich mich im Alltag als Frau fühlen? Wie kann ich das in mein Alltagsberufsleben auch integrieren und trotzdem ernst genommen werden, wenn ich mich als Frau fühle und als Frau zeige und vielleicht auch mal ein Kleid oder einen Rock zeige oder auch mal einen Hüftschwung habe, und mit diesem Hüftschwung, der natürlicherweise anatomisch irgendwie normaler wäre für eine Frau, durchs Büro gehe, ohne dass ich gleich damit konfrontiert werde, was ist denn mit der? Will die jetzt hier irgendwie die Kollegen anbaggern oder so? Ja, und das ist, glaube ich, ein Thema, das Frauen mehr beschäftigt.
Jetzt hast du ja, also du gibst ja Tantra-Kurse, ne? Wie passt es denn für dich und für deine Schüler zusammen, die sexuelle Enthaltsamkeit und das Tantra? Wie kombinierst du das denn auch in dem, was du an Wissen weitergibst?
Ja, ich glaube, dass das etwas ist, was man für sich spüren kann, was gerade wichtig und sinnvoll ist. Und wir Yogis streben ja immer die Balance an. Und die Balance zu finden, welche Methode du dafür verwendest, ist phasenabhängig. Das heißt, für mich kann eine Phase sinnvoll sein, zu sagen, ich lebe meine Sexualität komplett befreit und mach einfach, was mir gerade so einfällt, was für mich gerade gefühlsmäßig stimmig ist, und suche vielleicht ganz bewusst Tantra-Kreise auf, um das so zu leben, wie ich da Freude empfinde. Und in dem Moment, wo ich aber merke, ich suche die nicht mehr auf, weil ich Freude empfinde, sondern ich suche die auf, weil ich eine sexuelle Erfahrung machen möchte oder weil ich es eben verbinde mit meinem Selbstwert, inwiefern ich da jetzt in dieser Gruppe ankomme und wie ich da jetzt vielleicht Partner, Partnerinnen finde, mit denen ich in Austausch gehen kann, dann bin ich an der Stelle wieder unfrei. Und das sagt jetzt der Tantra-Yogi, okay, dann beobachte das einfach und mach einfach weiter, bis du frei geworden bist, bis du so satt bist, dass du genug davon hast. Und der Hatha-Yogi sagt, zieh dich zurück und mach einen Cut an der Stelle. Geh von 100 Mal auf 0 und geh nach innen und setz dich damit auseinander, warum du dich so verhältst, wie du dich verhältst oder was du damit verbindest. Das sind einfach unterschiedliche Ansätze, und ich selbst habe beides praktiziert. Also ich kenne beide Varianten und kann jetzt nicht sagen, das eine ist besser oder schlechter. Für mich sind beide Varianten extrem wichtig gewesen für meine Persönlichkeitsentwicklung.
Ja, wollte ich gerade sagen, es ist ja echt spannend, weil du ja Hatha-Yoga unterrichtest und Tantra. Ja, okay. War für dich beides wertvoll? Was hast du als erstes gemacht? Die Hatha-Variante oder die Tantra-Variante? Also ich ziele auch darauf ab, also eher strukturierte Menschen würden jetzt überlegen, muss ich jetzt als erstes mal, und das ist auch eher provokativ gemeint, weil ich mir die Antwort schon fast denken kann, aber muss ich erstmal in die totale Enthaltsamkeit gehen, um dann mit dem Tantra quasi die freie Sexualität leben zu können?
Ich denke, das kommt ja sehr auf dein bisheriges Leben an. Also wenn man jetzt irgendwie als Teenager schon angefangen hat, eine rege Sexualität zu leben und sich ausgetobt hat, dann spürt man vielleicht, jetzt ist ein ganz guter Zeitpunkt, mal für Rückzug. Mhm. Und wenn ich irgendwie aus einem strengen Elternhaus komme und irgendwie total verklemmt durchs Leben gehe und irgendwie einen Partner hatte und nur mit einem Partner irgendwie Sex hatte und über viele Jahre in dieser Beziehung war und das vielleicht so eine gesellschaftliche Form von Sexualität war, die dich nicht erfüllt hat, dann ist es doch vielleicht ganz gut zu sagen, okay, jetzt schmeiße ich mir mal in so einen Tantra-Kreis rein und tobe mich mal aus und probiere mich mal aus und lerne mich überhaupt mal auf dieser Ebene kennen und fühlen. Mhm. Ich kann, glaube ich, schwer von jemandem erwarten, Brahmacharya zu leben, der noch nie Sexualität richtig gelebt hat. Ja, ich glaube, das macht vielleicht das Leben von einem Pfarrer auch schwierig. Oder vielleicht auch leicht, ich weiß es nicht, ja. Ja, wenn man vielleicht noch nie sexuelle Erfahrungen gemacht hat und darauf verzichtet, dann weiß man ja nicht, worauf man verzichtet. Dann ist zwar diese Frage immer irgendwie offen, aber vielleicht vermisst man dann auch nichts. Aber ich stelle es mir schwierig vor.
Das stimmt. Wie funktioniert das eigentlich? Also normalerweise, wenn du Regelbetrieb hast jetzt im Yoga-Institut, dann ruft man bei dir an und sagt, ich würde gern Yoga machen. Und dann gehst du ja mit den Anrufern das auch so ein bisschen durch, in welche Richtung wollen die, ne? Oder was brauchen die? Brauchen die mehr die Meditation dann eher, ne, so, oder ruhiger und oder eher Power-Yoga und so weiter? Gibt es auch Leute, die anrufen oder die auch in Coachings bei dir sitzen und mit denen du dann auch gucken musst, gehen die jetzt eher, empfiehlst du jetzt eher Tantra oder empfiehlst du jetzt eher die Enthaltsamkeit? Hast du sowas auch?
Also ich habe noch nie jemand, der mich angerufen hat und nach einem Yogakurs gefragt hat, gesagt, ach du, das ist doch alles nichts für dich, komm mal zu mir zum Tantra.
Nein, das meinte ich nicht. Nee, ich weiß nicht.
Aber stell mir das gerade vor, das wäre gut. Was willst du eigentlich jetzt mit diesem Anruf? das habe ich noch nie von außen empfehlen müssen, weil wenn ich jetzt hier im Coaching mit jemand zu tun habe, der aus einer Beziehung kommt, die unbefriedigend war, dann ergibt sich das aus dem Gespräch von ganz alleine zu schauen, guck mal, geh mal in deine Sinnlichkeit. Mhm. Erstmal vielleicht für dich alleine, was bedeutet für dich Sinnlichkeit eigentlich? Und das ist übrigens bei Brahmacharya das Interessante. Es bedeutet ja nicht, dass ich die sexuelle Energie unterdrücke, weil das würde bedeuten, ich unterdrücke meine Lebensenergie. Also ich begrabe mich lebendig.
Ja.
Und das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint setzt sich doch erstmal damit auseinander, was Sinnlichkeit ist. Du hast doch ganz viel Sinnlichkeit in deinem Alltag schon. Eigentlich hast du ganz viel Sexualität in deinem Alltag, du kriegst es nur nicht mit, weil du so im Kopf bist und weil du so in der Funktion bist, dass du gar nicht offen bist dafür.
Ja, und wo habe ich das im Alltag?
Unter der Dusche, Wasser auf der Haut, finde ich eine extrem sinnliche Erfahrung. Aber unter der Dusche nehmen die meisten das nicht wahr. Würdest du jetzt irgendwo in den Tropen unter einem Wasserfall stehen, der irgendwie so ganz sanft über deinen Kopf plätschert, dann würdest du merken, wow, ist das ein sinnliches Erlebnis, aber hey, wo ist da jetzt der Unterschied? Ja, wir haben uns an das eine einfach nur sehr gewöhnt. Gut, die Atmosphäre ist vielleicht ein bisschen eine andere, aber im Prinzip das sinnliche Erleben bleibt ja gleich. Also oder auch nackt schwimmen zu gehen. Ich liebe es, nach der Sauna nackt schwimmen zu gehen. Das ist ein ganz anderes Körpergefühl, als wenn du im Bikini irgendwie im Wasser blubberst. Also das ist ein sinnliches Erlebnis. Wir Tantra-Yogis neigen dazu, es mal vor allem die Frauen was sagen, trag doch mal keinen Schlüpper unter deinem Rock. Und dann spür mal, was der Wind macht. Ja, das ist ein sinnliches Erlebnis mit dem Wind. Weil auf dem Gesicht spürst du es ja nicht mehr, weil du hast das im Alltag immer. Auch das wäre eine sinnliche Erfahrung. Aber du nimmst es leichter wahr, wenn du natürlich Wind auf Körperstellen spürst, auf denen du sonst keinen Wind hast. Ja, daher kommt das. In dem Moment, wo du etwas isst, das ist eine zutiefst sinnliche Erfahrung. Aber wenn du jetzt mit Kleidung am Tisch sitzt und isst, dann wirst du es nicht wahrnehmen. Also sagt der Tantra-Yogi, zieh dich aus, mach dir dein Essen schön, verbinde dir die Augen und isst dann mal. Und dann probier mal, du wirst merken, das Essen ist eine sinnliche Erfahrung. Einfach durch die Veränderung der Umstände wirst du merken, ah, jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. Mhm. Und so kommst du in eine sexuelle Verbindung mit der Natur. Mhm. Oder auch mit dir selbst. Und wenn du das gelebt hast, dann bist du reif, das vielleicht mit jemand anderem zu leben, aber dann bist du ja frei, weil du kannst jederzeit wieder dich zurückziehen und es mit dir alleine praktizieren. Von daher würde ich jetzt nicht empfehlen, mach so oder so, sondern ich glaube, der Weg ist für beide eigentlich der gleiche.
Und wenn ich dann durch den Prozess durch bin?
Bist du frei?
dann mache ich mit den anderen, wie viel? Vier Ahimsas? Yamas?
Ach so, mit den anderen Yamas weiter. Die anderen Yamas gehören da immer mit rein. Also das Ahimsa, das wir besprochen haben, dieses Nichtverletzen, ist auch wichtig im Brahmacharya. Wenn ich zum Beispiel sage, ja, lebe die sexuelle Energie mit dir selbst und es geht um Selbstberührung, dann hat die Selbstberührung entweder etwas ganz Liebevolles oder wenn es zielorientiert ist, nämlich weil ich einen Orgasmus haben möchte, dann kann das auch gegen Ahimsa zum Beispiel verletzen. Also es eigentlich Selbstverletzung ist, weil ich jetzt eigentlich nur Energie abbauen möchte oder aus anderen Gründen diesen Orgasmus jetzt haben möchte und dann hat es aber nichts Liebevolles mit mir. Also schaue ich auch da, ist das in Ahimsa oder Satya, die Wahrheit, die wir schon besprochen haben, kann ich auch auf Brahmacharya beziehen, mich mit meiner Wahrheit auseinanderzusetzen. Ah, ich war gar nicht frei in meiner Sexualität. Und jetzt mache ich mich auf den Weg dorthin. Mhm. Die Wahrheit ist, ich habe Sex nur gelebt, um meinen Selbstwert zu pushen, aber nicht, um in eine sinnliche Erfahrung und in den Austausch mit jemand anderem zu gehen. Also fließt es da mit rein. Asteya haben wir noch nicht besprochen, das Nicht-Stehlen.
Wie passt denn das dazu?
Ja, das passt definitiv auch dazu. Ja, also ich könnt ja den Mann einer anderen stehlen. Oder einen Mann oder die Frau einer anderen oder eines anderen stehlen. Ja, also das, oder ich könnte Wissen von jemand anderen, Ideen, Geschäftsideen, spirituelle Inputs von jemanden stehlen. Und so weiter. Mhm. Gegenstände, Materielles. Und das möchte der Yogi natürlich auch nicht, dieses Stehlen. Und das würde auch immer im Praktizieren mit Brahmacharya mit einfließen. Mhm. Ich stehle mir auch nicht, ich stehle auch nicht die Zeit eines anderen.
Beim Sex.
Wenn ja, das sag ich jetzt mal durch. Durch Energie ziehen, durch das Wiederholen immer und immer der gleichen Themen zum Beispiel.
Was ich mich gerade frage, ich springe jetzt ein bisschen, aber es kommt mir gerade, du hast es ganz am Anfang gesagt, dass die sexuelle Energie viel mit Lebensenergie zu tun hat, richtig?
Es ist die gleiche Energie.
Ja, und kann ich diese Lebensenergie auch noch durch was anderes nähren eigentlich?
Eben durch die Sinneserfahrungen, ja. Durch Hatha-Yoga, wo du ja gezielt drauf schaust, dass deine Nadis, die Energiebahnen, gereinigt werden, damit eben diese Lebensenergie, Prana, wie wir es auch nennen, leichter durch diese Energiebahnen fließen kann im Energiekörper. Durch die Atemtechniken im Yoga machen wir dasselbe. Durch gesunde, sattwische Nahrung, wie wir sagen. Also sattwisch bedeutet rein, unbehandelt, keine Gifte, möglichst im Urzustand, nicht aufgewärmt, im Ursprung lebendig, nicht tot. Mhm. Solche Sachen. Dann natürlich die Luft wäre schön, wenn die rein wäre, wenn die gut wäre. Ist ja auch Lebensenergie, die wir über die Luft aufnehmen, über den Atem.
Meinst du mit gut und rein, wenn ich im Wald stehe?
So ganz genau, ist eine andere
nicht
Luft.
Wegen der BASF.
Genau. Ja.
Dann haben wir aber in Ludwigshafen eine ganz schlechte Energie.
Ach, nicht nur in Ludwigshafen.
Ja, aber hier schon so extrem mit der Skyline von der egal.
Ich weiß nicht, ob die, also ich meine, würdest du die jetzt fragen, würden die sagen, wieso, wir haben Filter, wir sorgen dafür, dass die Luft rein ist, alles gut. Wenn du die Politik fragst, würdest du sagen, ja, wieso, ja, ist klar, ist, wir wissen das, aber dürfen halt die Leute nicht so viel Auto fahren.
Hm. Okay, ziehen wir bald.
Ziehen wir bald. Ja. Und dann haben wir bei den Yamas ja noch das fünfte Yama, das Aparigraha, gehört auch dazu, das Nichtannehmen von Geschenken, die Unbestechlichkeit, und das ist im Zusammenhang mit Brahmacharya natürlich auch wichtig.
Wieso?
Ja, wenn ich bestechlich bin, weil ich eigentlich scharf auf den Rock meiner Sekretärin bin, dann ist das ungünstig, wenn ich der Chef bin, oder?
Schon.
Also da gibt es ja ganz viele Abhängigkeiten, und auch da würde der Yogi schauen, unbestechlich zu bleiben, bei sich, also sich treu zu bleiben. Mhm.
Da sind wir aber wieder bei Manipulation im Prinzip, ne? Sich nicht manipulieren lassen und seinen Weg gehen.
Mhm. Ja, genau. Hm.
Läuft immer wieder aufs Gleiche
raus. Es läuft das Gleiche drauf raus, deswegen kann man sagen, diese Yamas, das sind nicht getrennt voneinander zu betrachten, sondern das eine fließt in das andere. Wir könnten jetzt immer auch die Beispiele umdrehen und für was anderes in Bezug nehmen. Ich glaube, das macht Sinn, sich eins dieser Worte mal rauszunehmen und mit diesem einen Wort zu arbeiten und zu sagen, jetzt haben mich von diesen fünf Yamas irgendwie, hat mich jetzt Brahmacharya zum Beispiel am meisten angesprochen, dann würde ich mir jetzt als Yogini Brahmacharya rausnehmen und gucken, okay, wie ist meine Sexualität heute? Bin ich glücklich und zufrieden damit? Selbst wenn ich glücklich und zufrieden damit bin, dann schaue ich mal, okay, ich verzichte mal einen Monat auf Sexualität und guck mal, was passiert dann. Wie reagiert mein Partner, meine Partnerin auf diese Message? Was passiert in meiner Beziehung damit? Ist meine Beziehung davon abhängig, ob ich sexuell zur Verfügung stehe oder nicht? Und was passiert, wenn ich nicht mehr sexuell zur Verfügung stehe? Für nur einen Monat oder zwei oder keine Ahnung wie lang. Und was passiert dann auch mit mir? Mhm. Oder meine Sexualität ist unbefriedigend, zu sagen, okay, ich transformiere das jetzt für mich, zu sagen, ich gehe jetzt mal in Brahmacharya und beschäftige mich mit meiner Sinnlichkeit, weil woher soll es kommen? Wie sollte ich sexuell mich erfüllt fühlen, wenn ich es im ganzen Tag nicht mache? Mhm. Das muss geübt sein. Das ist nichts, was jetzt so automatisch passiert, logischerweise. Ja. Du kannst ja Sinne trainieren.
Mhm. Manchmal gibt es ja auch in Beziehungen so ein Ungleichgewicht, dass der eine mehr will als der andere oder öfter. Gleicht das auch aus?
Ich glaube, wenn beide ganz bewusst diesen Weg gehen und in so eine Balance kommen, Balance ist das Wort, das ist das Wichtigste, dann kann es schon ausgleichen. Es ist meistens so, ich weiß nicht, also klar, bei mir im Coaching landen natürlich nur Paare, die dieses Ungleichgewicht haben, der eine will, der andere will nicht. So, was machst du denn jetzt damit? Das ist ja eigentlich so ein Grundsatzthema, das ja eigentlich fast alle Paare haben, glaube ich. Ja, und da kann das sinnvoll sein, zu sagen, lass uns erstmal beide Brahmacharya leben, damit die Person, die nicht so eine hohe Libido hat, sich mal ausruhen kann, nicht permanent unter diesen Druck gesetzt wird, wann geht's wieder, wann machen wir wieder und warum willst du denn nicht und es nervt mich und du stresst mich und so. Und der andere die Möglichkeit hat, mal loszulassen von dem Partner mit seinem Wollen, sondern dahinter zu schauen. Und dann kann sich natürlich auch wieder eine bessere Balance zwischen dem Paar einstellen. Oder die Tantra-Yogis würden sagen, praktiziere jeden Tag Slow Sex, verbindet euch einfach, ohne etwas als Ziel zu haben. Das ist jetzt wieder ein neues Streitthema für das Paar, neues Futter, hier habt ihr's.
A oder B.
Ja, oder beides. Lass uns doch mal einen Monat mal so praktizieren und einen Monat mal so praktizieren. Ist doch auch eine Idee.
Ja, das funktioniert dann. Also ich muss mich nicht konsequent über mehrere Monate für einen Weg entscheiden, damit das funktioniert, sondern ich kann es auch sowohl das eine als auch das andere erstmal testen.
Ja, konsequent mal bei einem bleiben, das wäre doch sinnvoll, mal auszuprobieren.
Ja, klar, aber also mir geht es jetzt um die Zeit. Also vier Wochen testen ist okay.
Das kommt auf das Paar drauf an. Es gibt ja Paare, die haben zweimal im Jahr Sex und sind damit wunderbar zufrieden. Mhm. Dann würde ich sagen, wäre ein Monat zur Testphase ein bisschen kurz.
Ja.
Und wenn es halt ein Paar ist, die üblicherweise samstagsabends Sex haben, weil Samstagabend ist, und einer von beiden das mitmacht, einfach das Friedenswillen, dann wäre ein Monat schon mal interessant, dann würde ein Monat reichen. Deswegen, es gibt da vielleicht keine pauschale Antwort.
Die haben am Wochenende dann viel mehr Zeit. Irre. Okay. Haben wir jetzt alles gesagt?
Also zu den fünf Yamas kann man bestimmt noch ganz, ganz viel sagen. Ich glaube, Aparigraha ist schon auch interessant, da nochmal genauer zu schauen. Dieses Nicht-Annehmen von Geschenken, Unbestechlichkeit, Abwesenheit von Gier wäre mir jetzt vielleicht auch nochmal wichtig, ein bisschen rauszuheben, weil ich glaube, dass es Zeitgeist ist mit dieser Gier, also dass es cool ist, billig einzukaufen. Ah, da habe ich wieder ein Schnäppchen gemacht. Und dass Menschen, die ein dickes, fettes Bankkonto haben, in unserer Gesellschaft geehrt werden und im Prinzip ja die Leute das toll finden, dass die Person das hat. Und da würde der Yogi ganz klar sagen, wieso ist das toll? Also fällt es nicht unter dieses Asteya, dieses Stehlen.
Wieso Stehlen?
Ab wann ist es legitim, ein dickes, fett, also wann ist es wirklich legitim, ein dickes, fettes Bankkonto zu haben? Immer auch die Überlegung, wie ist denn die Person zu diesem Geld gekommen? Natürlich ist es legitim, die Leute werden sagen, ja, wieso, der hat der und der Job, da verdient man halt gut, also kriegt man halt auch mehr Geld und was willst du jetzt? Die Frage ist, wo kommt denn das Geld her? Und man muss das immer genau betrachten, wo kommt das Geld her? Es gibt eine gewisse Anzahl, es gibt Geld auf dem Markt und das wird verteilt und es ist unregelmäßig verteilt. Und der Yogi sagt, es gibt keinen Unterschied zwischen der Arbeit von A oder B. Die Arbeit von jemand, der die Toiletten sauber macht, ist genauso wertvoll wie die Arbeit von jemandem, der irgendwie eine Herz-OP macht. Oder? Also jeder möchte eine saubere Toilette haben. Und dann ist die große Masse vielleicht glücklich darüber. Wow, wenn ich jetzt hier auf dem Parkplatz gehe, ist einfach das Klo sauber, super, danke. Während jemand, der eine Herz-OP macht, eine Person oder die Person, eine Person und die Familie dazu glücklich ist, dass er das gemacht hat. Aber wir definieren, wir machen da ganz klare Unterschiede und sagen, okay, der Weg dorthin zu lernen, ein Arzt zu werden, der eine Herz-OP macht, ist vielleicht länger als ein Klo zu putzen. Deswegen muss der mehr verdienen. Oder ein Politiker darf nicht bestechlich sein, deswegen muss der mehr verdienen. Und das sind aber nur Vorstellungen, die wir kreiert haben, die der Yogi so nicht sehen würde, sondern er würde sagen, nee, du selbst spürst das ganz genau, ab wann du gierig bist und dem Geld nur noch hinterher rennst und es dir nur noch darum geht, Geld anzuhäufen, und das hat nichts mehr mit deiner persönlichen Sicherheit oder mit deiner Existenzsicherung, deiner finanziellen Existenzsicherung zu tun. Und wo ist da die Grenze? Ein Aktionär wird sagen, ja gut, ich habe da rein investiert, also steht es mir zu, dass ich das Geld jetzt bekomme, weil die Aktien gestiegen sind. Aber das ist doch Spielgeld, da ist ja nichts passiert, der Aktionär hat ja nicht dafür gearbeitet, er hat nichts dafür getan, er hat einfach nur die Mittel gehabt, rein zu investieren. Die Arbeit hat hinterher der Bauer getan, der irgendwie das auf dem Weizenfeld irgendwie gearbeitet hat oder so. Also du merkst, es ist auch sehr politisch von der Denkweise, und der Yogi sagt jetzt, na, das ist so, du bist jetzt falsch oder du bist jetzt richtig oder der Aktionär ist jetzt böse und der ist jetzt gut, sondern er hinterfragt einfach oder würde die Menschen dazu auffordern, sich selbst zu hinterfragen, ist es jetzt Gier, die mich leitet, oder befinde ich mich noch in einem ganz normalen Business, wo es drum geht, Geld zu verdienen und Geld fließen zu lassen?
Also ich kann die philosophische Haltung also nachvollziehen, was du erzählst, aus philosophischer Sicht. Aber also wir machen jetzt einen krassen Sprung von sexueller Enthaltsamkeit hin zu dem Wert der Arbeit. Mhm. Man kann den Wert der Arbeit so, aber die Frage ist, wie bewertest du Arbeit? Ne? Also hat einer, der Toiletten putzt, die gleiche Verantwortung für Menschenleben wie ein Arzt? Hat einer, also Beispiel, jemand, der mittlere Reife macht und dann Sachbearbeiter wird, ja? Mhm. Klassisches Beispiel. Der fängt direkt an, Geld zu verdienen. Jemand, der Medizin studiert, muss sein Studium finanzieren, dann ist er Arzt im Praktikum, dann steigt er in eine Praxis ein, überschuldet sich, bis der mal dahin kommt, das zu verdienen, ja? Unterm Strich kommen die mit Mitte 40 vielleicht auf dem gleichen Level raus, wenn man beide Verdienste nebeneinander stellt. Also das Thema ist so komplex. Also ich verstehe den philosophischen Ansatz, aber ja, man kann es mit ganz unterschiedlichen, aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und mit ganz unterschiedlichen Kriterien auch bewerten. Und
genau, deswegen würde der Yogi jetzt nicht von außen sagen, das ist jetzt falsch oder das ist jetzt nicht, das ist jetzt richtig, ja. Darum geht es nicht, jetzt irgendwelche Personengruppen oder Berufsgruppen zu sagen, du bist jetzt, du verdienst zu viel oder du verdienst zu wenig, sondern es geht darum, dass jeder für sich fragt, wo ist die Grenze erreicht der Gier? Also ab wo geht es darum, da verdiene ich mehr und es steht mir auch zu und ich muss auch mehr verdienen, weil ich eben diese Schulden habe und weil ich eben erst später angefangen habe, Geld zu verdienen. Und ab wo ist der Punkt erreicht, dass ich so im Geld schwimme, dass es nichts mehr damit zu tun hat, einfach meinen Kredit abzubezahlen und meinen Lebensunterhalt zu versorgen. Und der Yogi fragt nicht danach, was du verdient hast, sondern er fragt danach, was sind die Bedürfnisse der Menschen an sich, und die verändern sich ja nicht. Ob du den Beruf hast oder den hast, das Bedürfnis eines Menschen ist immer eine finanzielle Grundlage, mit der er leben kann.
Existenzsicherung.
Ja, ein bisschen mehr als vielleicht das. Also vielleicht auch ein Stück weit zu sagen, vielleicht kann ich mir auch das mal leisten, ohne dass ich jetzt dreimal drüber nachrechnen muss. Mhm. Aber darum geht's nicht, sondern es geht um Freiheit. Es geht darum, dass man sich fragt, bin ich noch frei oder bin ich dem Geld und dem Prinzip Geld verdienen so und bin ich da so dringend, dass es mir nur noch darum geht, noch mehr anzuhäufen. Darum geht es.
Ja, aber da sind wir ja quasi fast wieder beim Anfangsthema. Gier hat ja nicht unbedingt nur was mit Geld zu tun, sondern ich kann ja auch gierig nach anderen Sachen sein, wie nach Sex und was weiß ich.
Genau,
was alles.
Ja, genau. Ja. Ja. Und ich hebe es einfach nur raus, weil es geht, man kann gierig sein nach Sex, aber viele Menschen sind auch gierig nach Geld. Ja. Ja. Und das ist ja auch wichtig, weil wenn du dir das bewusst gemacht hast, dass du vielleicht dem Geld hinterher hechelst, und warum du das machst, kannst du es ja wieder auflösen. Und dann bist du ja auch entspannt, wenn das Geld mal nicht mehr da sein sollte, weil du es aufgelöst hast, weil du erkannt hast, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, das Konto anzuhäufen.
Maßlosigkeit ist es im Christentum, oder? Ist es das Pendant?
Gibt es das? Ja, ich weiß gar nicht.
Nennen die das Todsünden.
Ah ja, okay, ja, stimmt, genau. Maßlosigkeit, ja.
Mhm. Ja? Mhm. Ah, okay, verstehe.
Ja, und es ist halt unfrei. Also die Yogis wollen dir nicht sagen, was du tun und lassen sollst, sondern das sind Hinweise darauf, dir eine Idee davon zu geben, an welchen Stellen du nicht frei sein könntest. Oder die Gesellschaft an sich nicht frei ist, innen wie außen. Und da würden wir immer genauer hinschauen und kritisch sein und uns überlegen, wie kriegen wir eine Balance hin. Und alles geht immer um Balance in dir selbst, aber auch gesellschaftlich. Es ist immer wichtig, diese Balance zu halten. Ja, dass man unterschiedlich verdient, das will ich ja nicht, das kann ja sein, ja, dass, oder wenn jemand mehr in seine Ausbildung investiert als ein anderer, dass er mehr verdient, das ist ja völlig in Ordnung. Nur ist die Maßlosigkeit der Schlüssel, ja, diese Gier, die so um sich greift. Ja. Das hat was Zerstörerisches.
Ja. Ja, ich weiß, ich will damit aber betonen, Maßlosigkeit oder Gier hat ja nicht, kann man an dem einen Punkt festmachen, hat aber noch ganz andere Aspekte. Und eigentlich geht's um, ja, das Gefühl, nicht genug zu haben, oder?
Und das Grundgefühl ist dieses Fass ohne Boden.
Ja, das ist der Punkt.
Wie du das kompensierst, das ist ja unterschiedlich. Wie gesagt, der eine hat Sex, der andere häuft Geld an, der nächste braucht ständig die Bestätigung vom Chef, dass er alles gut macht, und wenn er dann kein Lob bekommt, bricht für ihn eine Welt zusammen. Das sind ja ganz viele individuelle Themen, die da greifen. Und das sind einfach nur Ideen, die ich jetzt reingebe, für sich selber mal zu schauen, bist du frei?
Ja. Ja, verstehe. Haben wir jetzt alles gesagt? What a ride! Mann, ey, da haben wir wirklich groß heute.
Also es heißt nicht umsonst Raja-Yoga, weil Raja heißt ja der königliche Weg. Mhm. Und es ist schon eine tiefgreifende Selbstreflexion, die du da startest mit der Yoga-Philosophie.
Ja.
Da ehrlich mit sich zu sein, ist nicht so einfach.
Ja.
Und wenn es sich gut anfühlt, so wie man es gerade hat, noch viel schwieriger.
Mhm. Ja, das stimmt. Haben wir jetzt alles gesagt? Wir
haben alles gesagt, denke ich.
Aber wir machen im nächsten Podcast eh wieder.
Jetzt sind weiter. Alle geflasht. Also, komm, lass mich mit deinen 5 Yamas in Ruhe. Ja, wir haben noch die 5 Niyamas. Ja, es geht gerade weiter. Ich habe noch mehr in petto.
Juhu! Ja. Hey, vielen Dank für das interessante Gespräch. Eher sehr von gerne. Sexueller Energie auf den Wert der Arbeit zu kommen, ganz elegant.
Oh, ich finde, das passt so. Sex und Geld regiert die Welt. Das passt so perfekt. Das passt so perfekt. Also ich glaube, wir sind ganz auf Linie.
Absolut. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal.